ARD.
Lollabach?
Zieht sich gerade um.
Aus! Die zieht sich aus!
Lollabach, fangen Sie endlich an.
Sofort, Herr Direktor.
Also, früher hat man mehr gesehen.
Darüber können Sie sich in der Beweisaufnahme äußern.
Zeitpunkt dieser Szene, Montagvormittag, nicht unbedingt das, was man erwartet, wenn man an eine erotische Tanzshow denkt für den Zeitpunkt. Ne? Es ist eher Montagvormittag, Katerstimmung oder so Arbeitsmodus. Ist aber an diesem Montag anders. Es ist der 30. Januar 1922. Wir befinden uns in der Kleinkunstbühne Potpourri in der Bellevue-Straße 4. Das ist am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Und dort findet sich eine ungewöhnliche Gesellschaft zu dieser ungewöhnlichen Uhrzeit ein, um die Nackttänzerin Lollabach zu sehen. Die gibt nämlich eine Sondervorstellung, und zwar fürs Gericht. Im Zuschauerraum befinden sich, kann man glaube ich so sagen, vor allem vielleicht sogar ausschließlich Männer und darunter der Landgerichtsdirektor, der Staatsanwalt und der Strafverteidiger. Und die sind natürlich alle rein professionell da.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg.
Ja, herzlich willkommen bei Crime History, euer True Crime Podcast mit einer ordentlichen Portion Geschichte und mit mir, Jana Falkenstein.
Und mit mir, Florian Prokop. Und heute geht's ins wilde Nachtleben Berlins Anfang der 20er Jahre.
Unser Fall hat keine Leiche, kein Mord, kein Blutvergießen. Es ist trotzdem eine Tragödie, eine Geschichte über Doppelmoral, Machtmissbrauch und, das kann ich schon mal spoilern, ohne Happy End.
Ja. Wir befinden uns in den berühmten goldenen 20ern und zu der Zeit war das Berliner Nachtleben der Weimarer Republik weltweit eins der Hotspots. Es kamen von überall intellektuelle Künstlerinnen, Künstler, Touris und auch queere Menschen, um hier wild und exzessiv zu feiern und sich nebenbei eine stattliche Drogensucht anzutrainieren. Es ist gefühlt ein bisschen wie heute, ne? Also es gab schon eine relative Offenheit, es wurde experimentiert mit dem Exzess, mit Geschlechterrollen, mit Nacktheit. Es gab zum Beispiel dieses berühmte Eldorado, ein Club, in dem sich verschiedene Gesellschaftsschichten vermischten und gemeinsam wild gefeiert haben.
Der Laden ist, glaube ich, ein paar Mal umgezogen, gab mehrere Adressen, aber zuletzt war er in der Motzstraße in Schöneberg. Und das weiß ich, weil ich da neulich erst war, zum Hafermilch kaufen. Da ist nämlich inzwischen ein Biomarkt irgendwie auch schräg, ja, wenn man weiß, was da sich früher abgespielt haben muss. Aber zurück zur stattlichen Drogensucht.
Von der Hafermilch zur Drogensucht. Es war wohl so, dass während der 20er Jahre Drogen wie Kokain und auch Heroin in Berlin relativ leicht verfügbar waren und auch in bestimmten Kreisen des Nachtlebens konsumiert wurden. Und gleichzeitig waren ja die 20er, die Inflation ging durch die Decke. Schlimmer als heutige Inflationsraten, also Brot- und Butterpreise sind explodiert und nach dem Ersten Weltkrieg waren super viele Menschen arbeitslos.
Ich habe mal nachgeguckt, der Butterpreis lag 1921 bei 40 Mark pro Kilo, Ende 22 dann schon über 3000 Mark und auf dem Höhepunkt der Hyperinflation Ende 1923 kostete das Kilo Butter, Flo, rate mal.
Sag's mir.
Über 5 Billionen Mark.
Ich weiß nicht, wie viele Nullen eine Billion hat. Keine Ahnung.
Ich auch
Acht?
Nicht.
Ich weiß es nicht.
Und dann mal im Vergleich dazu, der Wochenlohn eines gelernten Arbeiters betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 16,5 Billionen Mark. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die Menschen haben ihren Lohn da in Tüten und Säcken und Koffern nach Hause getragen. Aber im Prinzip natürlich alles wertloses Papier.
Ja, ich erinnere mich auch noch an diese berühmten Bilder von Menschen, die Geldscheine in Schubkarren geschoben haben und trotzdem war das nicht genug Geld zu leben. Ne? Also wirklich komplett verrückte Zeiten.
Verrückte Zeiten, mit denen sich eine Frau besonders gut auskennt. Kriminalhistorikerin Regina Stürico. Wir sind ganz froh, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Regina.
Ich bin auch froh, wieder bei euch zu sein. Ich grüße euch. Hallo.
Regina, ganz offensichtlich waren die goldenen 20er, wie wir sie heute gerne nennen, nicht ausschließlich golden. Wie können wir uns denn das Leben in Berlin gerade in den ersten Jahren dieses Jahrzehnts vorstellen?
Ja, das Leben war eigentlich zweigeteilt. Also es gab zwei ganz große Bevölkerungsschichten, also die, denen es relativ gut ging und zu denen aber auch so die Intellektuellen und die Künstler gehörten. Die Künstler hatten eine enorme Freiheit zu dieser Zeit, aber die Arbeiter, die armen Leute, die noch in den Mietskasernen, also in der Ackerstraße im Norden, in Moabit oder im Osten Berlins lebten, die konnten nur gerade eben über die Runden kommen. Teilweise lebten fünfköpfige Familien in einem Zimmer und denen ging es wirklich schlecht. Also die haben von den goldenen 20er Jahren kaum profitiert.
Mhm. Berlin galt ja damals auch als Hauptstadt des Verbrechens. Was heißt denn das eigentlich konkret?
Ja, es gab in der Tat enorm viel Verbrechen, vor allem auch Morde, auch Serienmorde sogar, aber auch viele Einbrüche, vor allen Dingen auch Überfälle so auf Lebensmittelgeschäfte. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Also die ganze Not, die wird darin auch klar, was die Leute gestohlen haben, was die geklaut haben. Also zum Beispiel wurde ein Geschäft überfallen mit Bettwäsche. Man stelle sich das vor, man klaut Wäsche und Bettwäsche, würden die Leute heute alle liegen lassen.
Ja, also nicht um die Kasse leer zu machen, sondern um in erster Linie, um ein Kopfkissen zu haben.
Ja, ja, das Geld war ja nichts wert.
Stimmt.
Lohnte sich ja nicht.
Welche Rolle hat dieses berühmte exzessive Nachtleben Berlins damals gespielt, auch beim Thema Kriminalität?
Ja, Berlin war in der Tat die toleranteste Stadt in dieser Zeit, die auch enorm viele Touristen aus dem Ausland anzog, denn Berlin war billig. Wenn man $10 umtauschte, bekam man also ein ganzes Vermögen, wovon die Deutschen nur träumen konnten. Das wurde natürlich auch ausgenutzt. Es gab viel Betrug, es gab viele Überfälle. Es war natürlich der Erste Weltkrieg, der auch die Menschen ja demoralisiert hatte und auch zur Verzweiflung gebracht hatte. Und das Nachtleben war eben bunt. Es gab in Berlin wirklich alles. Die Stadt war enorm tolerant und ich möchte wirklich sagen, war eine der tolerantesten Städte der Welt überhaupt.
Apropos Thema Sex und Drogen. Ich frage einfach mal gerade raus, wie wild war es denn wirklich?
Ja, es war schon sehr wild. Also man kann sich das sehr gut vorstellen, wirklich so wie es in Babylon Berlin gezeigt wird. Ja, es war so wild und vor allen Dingen auch Drogen spielten eine sehr große Rolle, vor allen Dingen auch Kokain. Das wurde halt überall konsumiert, das war Mode, auch Alkohol war schick, auch Heroin. Also man nahm eigentlich alles, was man zur Verfügung hatte und man wollte halt den Alltag vergessen, denn der war ja nicht so rosig.
Du siehst dir auch, Jana, die Parallelen zu heute. Ne? Weil Berlin ist heute auch günstig, billig, hat Regina gesagt. Es ist wieder das Mekka für Party, für Sex, für Drogenpartys.
Davon weiß ich nichts. Erzähl mir mehr.
Ich erzähle dir lieber mehr über Lola Bach. Um die geht's ja heute. Die war nämlich mittendrin im Berlin der 20er. Lola Bach ist am 22. Juli 1897 in Berlin geboren, heißt eigentlich Margarete Adolf und wohnt mit ihren Eltern im Berliner Westend in der Sophie-Charlotte-Straße 19. Wir wissen nicht viel über ihre Kindheit und Jugend, außer sie liebt tanzen. Lola Bach liebt tanzen und ihre ersten Bühnen, die klingen noch vollkommen unspektakulär. Sie tanzt zum Beispiel in der Aula des Reformrealgymnasiums und auch in der Kunststätte für Volksbildung, die ist in der Taunusstraße 20. Was wir wissen ist, ab 1920, also mit 23 Jahren, da tritt sie als Tänzerin in Friedenau auf, zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern und zwar da erstmals unter ihrem Künstlerinnennamen Lola Bach. Und diese Aufführungen laut Presse haben es in sich. Zum Beispiel schreibt der Friedenauer Lokalanzeiger am 17.02.1920. In Fräulein Bach erschien eine reizende Tänzerin auf der Bühne, die ihre Kunst in vorzüglicher Weise versteht, mit Anmut zierlich und geschmackvoll tanzt. Zunächst bot sie als Mysterium die Nonne, später einen feurigen spanischen Tanz von Corbin. Den letzteren musste sie nach stürmischem Beifall wiederholen. Bei der leichten Bekleidung der Tänzerin im Vergleich zu Saaltemperaturen konnte den Zuschauern allerdings eine Gänsehaut überlaufen.
Wow.
Also sie war leicht bekleidet, tanzt ab April 1920 ein Soloprogramm, ist dann auch raus aus Friedenau, geht nach Berlin-Tiergarten in den Saal vom Musikkonservatorium, das war damals sehr angesehen, Klintwort Schawenka, ist in der Lützowstraße 76. Man kann also sagen, es läuft für Lola Bach. Sie baut sich da eine Karriere auf. Im Oktober 1920 nennt die Berliner Börsenzeitung sie schon in einem Atemzug mit der berühmten Tänzerin und ihrer Kollegin Olga Desmond. Also es gibt zu der Zeit so ein paar wirklich berühmte Frauen, die für viele so Inspiration und Role Models waren. Zu solchen Frauen hat Lola Bach auch aufgeschaut und Olga Desmond war eben eine von diesen. Eine andere war zum Beispiel Anita Berber. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich finde, das sind alles so tolle Künstlernamen, oder?
Ja.
Das klingt so super. Also, Olga Desmond heißt eigentlich Olga Selin. Die schockiert auch schon und verdreht Berlin seit über 10 Jahren zu dem Zeitpunkt den Kopf, weil sie mit gerade mal 17 Jahren, noch nicht volljährig, im Varieté Wintergarten auftritt und da Schlagzeilen macht, weil sie auch da als Tänzerin wenig bis gar nicht bekleidet ist mit 17.
Es ist so irre, wenn du jetzt Wintergarten sagst, was es in Berlin alles schon gefühlt immer gibt.
Ja.
Ne, also wie viel Tradition in dieser Stadt auch nach wie vor vorhanden ist, auch wenn sich Berlin so verändert hat und man manchmal so schimpft.
Ja.
Aber vieles hat sich doch erhalten.
Finde ich auch sehr schön daran. Aber wie gesagt, trotzdem will ich einmal rausstellen, mit sehr jungen Jahren. Und eben, ich habe gerade schon gesagt, gibt es noch die bekannte Ballerina Anita Berber, die ab 1918 keinen Bock mehr hat auf dieses klassische Ballett, kehrt dem den Rücken und macht was Neues, wird in die Berliner Geschichte eingehen als die berühmteste Hedonistin Berlins, als Skandalnudel, weil sie war auch für exzessiven Alkoholkonsum bekannt, für Drogenmissbrauch oder Drogengebrauch und die hat daraus auch kein Hehl gemacht, hatte auch ekstatische Nackttanzauftritte und sie trug angeblich immer so einen roten Schleier und war vollkommen in Rot gekleidet. Es gibt von Otto Dix, Maler der neuen Sachlichkeit aus dieser Zeit, ein Porträt von ihr. Da ist sie in diesem roten Schleier und sie sieht total verbraucht aus, ganz eingefallen und müde, aber halt auch irgendwie natürlich betörend, sage ich mal. Ist ein super Bild, hängt wohl, wenn ich richtig informiert bin, im Kunstmuseum Stuttgart.
Ja.
Ja,
du verzettelst dich.
Ich verzettel mich ein bisschen. Wir waren, also Anita Berber, nach der, eine Sache muss ich über Anita Berber noch erzählen, nach der ist ein kleiner Park benannt bei mir um die Ecke in Berlin-Neukölln, der so um die Ecke vom Tempelhofer Feld ist, der so eine Einflugschneise ist. Also das sind jedenfalls Frauen, Anita Berber, Olga Desmond.
Zu denen auch du aufgeschaut hättest damals, ist mein Gefühl.
Zu denen auch ich aufgeschaut hätte, die wollten sich halt von der Prüderie vom Kaiserreich irgendwie befreien. Die wollten nicht mehr rein und keusch sein, wie man das sein musste. Denen war auch egal, aus gutem Hause zu kommen und Besitz des Ehemanns zu sein. Das also ist der Zeitpunkt, in dem die 23-jährige Lola Bach 1920 ihre Karriere startet und sie ist wohl klassisch ausgebildet und eben von diesen Frauen inspiriert.
Hm. Regina, lass uns doch mal als zwei Frauen darüber reden, wie das einzuordnen ist. Bei Babylon Berlin gibt es ja zum Beispiel auch so ein paar sehr unabhängige, starke Frauenfiguren. Charlotte Ritter zum Beispiel, an die denke ich, diese junge Frau, die auch alleine feiern geht, die unbedingt bei der Kriminalpolizei arbeiten will und das ja auch schafft. War die Emanzipation also damals schon mal weiter, als sie dann vielleicht in den 50er Jahren wieder war in Deutschland?
Ja, das kann man fast so sagen. Auf jeden Fall, die Emanzipation fing auf jeden Fall schon an. Das kann man auch ganz gut an alten Fotos ausmachen. Also man sieht da oft Aufnahmen von Cafés, wo Frauen sehr schick gekleidet, ganz alleine Zeitung oder Bücher lesend an einem Tisch sitzen. Das war natürlich nur für eine ganz bestimmte Gesellschaftsschicht möglich. Denn wo sieht man, wo werden diese Fotos aufgenommen? Natürlich am Kurfürstendamm. Ja, da war das möglich. Aber in der Friedrichstraße und am Alexanderplatz, da war es weniger normal, dass eine Frau da alleine in ein Lokal ging. Also das machte man da nicht.
Warum nicht?
Ja, es war, am Kurfürstendamm lebte eine andere Gesellschaftsschicht. Die war aufgeschlossen, die war tolerant.
Hatte mehr Geld?
Die hatte vor allen Dingen mehr Geld, ja. Und war vielleicht auch ein bisschen internationaler. Mhm. Und viele kamen ja auch nach Berlin. Weil sie da eben mehr Möglichkeiten hatten. Also es gab ja diese Frauen wie Gabriele Tergit, die ihr ja, ihre Frau stand in einem Männerberuf, nämlich im Journalismus, und ziemlich berühmt wurde, sehr berühmte Bücher schrieb, die die 20er Jahre sehr, sehr gut beschreiben. Frauen fingen an, sich ja tatsächlich zu emanzipieren und vor allen Dingen auch ihr eigenes Ding zu machen, schon in der Kleidung. Mhm. Die Frauen wollten halt nicht mehr in Korsetts rumlaufen, eingeschnürt, dass sie kaum Luft kriegten, mit ihren langen Röcken die Straße fegen. Nee, kurze Röcke.
Wie kurz, ja. Regina?
Oh, das gab schon in den 20er Jahren durchaus Röcke, die mal so gerade eben bis zum Knie reichten. Das war für den normalen Spießer war das natürlich ein Skandal. Ja. Und es kamen auch Hosen auf. Der Hosenanzug
die berühmte
in den 20er
Marlene-Hose.
Jahren.
Mhm.
Ja, genau, die berühmte Marlene-Hose. Ja. Und eine Frau in einer Hose, das ging ja nun für den Normalbürger überhaupt nicht. Aber auf dem Kurfürstendamm war das normal.
Wenn du sagst Normalbürger, also es gab dieses Spießertum auch.
Aber natürlich gab es das, aber ausreichend, ja.
Mhm. Welchen Stellenwert hatten denn so Werte wie Keuschheit, Monogamie, Sittsamkeit?
Naja, diese Werte, die wandelten sich halt. Und da müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen den Fortschrittlichen, den Emanzipierten, ja, den Menschen, die wirklich ihr Leben ändern wollen, und eben dem normalen Spießbürger. Okay, das klingt jetzt sehr nach Klischee, aber es war tatsächlich so.
In jedem Fall finde ich es wahnsinnig spannend, wie viele tolle Frauenfiguren wir in der Geschichte der Weimarer Republik finden. Und eine davon ist eben Lola Bach. Ich komme mal vielleicht so ein bisschen zu dem Tee, wie man sagt. Ja? Also Lola Bach lernt um 1920 den 35 Jahre älteren Dr. Erich Völker kennen. Und Völker, der ist seit 1913 der Direktor der deutschen Niederlassung einer französischen Versicherungsgesellschaft, auch mit dem sehr schönen Namen der Phoenix heißt diese Versicherungsgesellschaft, ist ein etablierter Mann, ist wohlhabend und ist Kunstfreund und gründet im Jahr 1921 die Gesellschaft der Kunstfreunde. Und macht sich dann wohl zur Aufgabe, hat Lola Bach mal gesehen, macht sich zur Aufgabe, er will Lola Bach groß rausbringen. Also wir haben gerade noch darüber geredet, dass die Frauen so emanzipiert schienen und jetzt ist da ein Mann, den Lola Bach für ihre Karriere braucht. Er will sie groß rausbringen.
Hat wahrscheinlich nicht geschadet, tippe ich jetzt einfach mal.
Ja.
So mittellos, wie Lola ja wahrscheinlich war. Aber der Altersunterschied?
35 Jahre Altersunterschied, ja. Das ist auch.
Bei Heidi und Thomas ist zwar auch okay.
Das ist, genau. Ich will das auch gar nicht beurteilen.
Das ist heute anders.
Ja. Ich finde es toll.
Die nicht 35 Jahre auseinander sind. Entschuldigung, das nehme ich zurück.
Also, Völker bietet ihr eine Bühne. Er will sie groß rausbringen und mietet dafür auch einen Saal um die Ecke vom Kudamm. Und im Berliner Tageblatt findet sich dazu im Mai 21 eine Annonce, die klingt ganz unscheinbar. Joachimsthaler Straße 13, Gastspiel des naturalistischen Balletts Lola Bach.
Naturalistisch.
Naturalistisches Ballett Lola Bach. Also da scheint irgendwas zu entstehen. Und dann plötzlich brauchen die beiden einen Anwalt. Und zwar Erich Frey.
Wen sonst?
Erich Frey, genau. Berühmt geworden ist Erich Frey spätestens durch die Verteidigung des Serienmörders Friedrich Schumann. Wir haben in der letzten Folge über ihn gesprochen, kann man also sehr gut nachhören, nachschauen, wenn man das möchte. Und wenn man Freys Ausführungen in seiner Biografie trauen darf, dann sah Frey Lola Bach das erste Mal auch während einer Aufführung. Das hat er dann beschrieben in seiner Biografie, das klang so. Und dann sah ich Lola Bach. Sie saß zusammengesunken wie im Schlaf in einer riesigen silbernen Schale. Ihr Oberkörper war nackt. Von der Hüfte abwärts steckte sie in einer langen Hose aus schwarzem, zottigem Fell. Zwei Männer hoben sie aus der Schale, in der die steife Hose stehen blieb, wie ein leerer Behälter. Lola Bach war jetzt so gut wie nackt. Von dem goldenen Hüftreif hingen ein paar bunte Seidenbänder herab. Und was dann kam, war Magie. Es war kein Tanz mehr, es war eine übergangslose Folge von allem, was je auf der Welt irgendwo getanzt worden war. Ich war wie verzaubert, wie benommen. Einmal sah ich in ihre Augen, sie waren weit aufgerissen, dunkel und traurig. Mir war, als hafte ihr Blick etwas länger an mir.
Natürlich. Er war ja auch so ein stattlicher Mann. Okay, aber er war, also das klingt ja...
Er war verzaubert.
Er war ja schockverliebt.
Ja. Und später erfährt er dann auch, warum er denn wohl gebraucht wird. Es geht nämlich im Mai 1921 eine Anzeige bei der Polizei in Wilmersdorf ein von einem gewissen Major Georg Borchmann. Der soll von dieser Veranstaltung gehört haben.
Den Naturalisten.
Richtig, aber er hat sie nicht selbst gesehen. Natürlich. Er hat davon gehört. Mhm. Er fragt quasi für einen Freund, kann
okay,
ich sagen.
Okay, verstehe.
Es gibt Auszüge aus der Akte. Da wird am 30.05.21 ans Polizeipräsidium geschrieben von Borchmann, Betreff, Aufführung unzüchtiger Tänze. Erich Völker hat sich einen neuen Erwerb erschlossen, höchst schändlicher und schädigender Natur, nämlich in der Gründung eines sogenannten naturalistischen Balletts. Ein derartiges Ballett werden modern gesinnte Menschen, wie ich einer bin, vielleicht noch hinnehmen, wenn es sich im Rahmen des Erlaubten bewegt und wenigstens etwas Künstlerisches in seiner Anlage ist. Dieses Ballett jedoch ist nichts anderes als eine haarsträubende Schweinerei, sodass ich mich freue, Augenzeuge nicht gewesen zu sein. Also er ist absolut erbost über das, was er da nicht gesehen hat. Mhm. Bittet außerdem um strenge Geheimhaltung, weil er diesen nervös überreizten Charakter von Völker befürchtet. Mhm. Und dann schickt die Polizei wohl einen Beamten vorbei und der sagt, naja gut, findet da nichts weiter. Und Borchmann erhöht daraufhin den Druck. Er sagt, er sieht das Volkswohl in Gefahr, er fürchtet sittlichen Verfall, er bittet um Dauerüberwachung von Völker und Lola Bach und er droht auch, er will in der Sache an die Öffentlichkeit gehen, wenn nicht weiter ermittelt wird und er hat auch wohl schon einen Landtagsabgeordneten informiert.
Meine Güte.
Also,
Anzeige ist raus.
Anzeige ist raus, dem platzt gleich die Hutschnur, wenn er daran denkt. Im Juli 1921 berichtet ein Oberregierungsrat an das Innenministerium, dass dann die Polizei gegen Lola Bach und Dr. Erich Völker auch Ermittlungen eingeleitet habe wegen Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses und exhibitionistischer Handlung.
Also der Borchmann hat sich durchgesetzt, hat seinen Willen bekommen.
Richtig, es gäbe wohl keinen Zweifel, dass verschiedene Vorführungen geeignet waren, das Scham- und Sittlichkeitsgefühl normaler Menschen in grober Weise zu verletzen.
Wie das klingt, oder? Ja, normale Menschen.
Ja.
Okay.
Und deswegen landet Strafverteidiger Erich Frey im August 1921 bei einer Privatvorstellung von Lola Bach in Völkers Wohnung. Natürlich auch rein geschäftlich, rein dienstlich. Und Frey soll eben den Direktor und Lola Bach herauspauken, so sagt Frey das in seiner Biografie. Aber Frey, gewitzt wie er ist, ahnt an diesem Abend schon, das wird nicht leicht.
Fräulein Bach, darf ich bitten?
Dr. Frey, Sie müssen mir unbedingt helfen.
Na, so schlimm wird es schon nicht werden. Morgen kommen Sie und Dr. Völker zu mir und dann werden wir sehen, was ich tun kann.
Nein, nein.
Bitte was, was haben Sie denn?
Fragen Sie jetzt nicht. Ich werde Ihnen morgen alles erklären. Aber er darf nichts davon wissen, sonst bin ich verloren.
Am nächsten Tag treffen sich Lola Bach und Dr. Erich Frey in der Behrenstraße, Ecke Friedrichstraße in Berlin-Mitte, im bekannten Weinlokal Julius E. West. Vom Ersten Weltkrieg war das der Hoflieferant des Kaisers. Das Haus, ich habe mal nachgeguckt, steht heute immer noch, hat beide Kriege überstanden. Heute prangt allerdings ein großer goldener Rolex-Schriftzug an der Fassade. Ja, ich habe meine auch nicht um. Ist inzwischen ein Geschäft für Luxusuhren drin. Aber damals war es eben der Treffpunkt für Frey und seine neue Mandantin. Und was sie ihm erzählt, ändert alles. Lola Bach fleht Erich Frey geradezu an, nur sie und nicht auch noch Dr. Völker zu verteidigen. Sie erzählt ihm, wie die beiden sich kennengelernt haben. Laut Freys Erinnerung war Bach zu diesem Zeitpunkt noch Ballettschülerin, also wahrscheinlich noch keine 20 Jahre alt und Dr. Völker schon über 50. Und er erzählt dem jungen Mädchen von seinen Reisen nach Indien, von Tempeltänzerinnen. Und Lola fühlt sich von ihm offenbar einfach gesehen, weil er interessiert sich auch für ihre Ideen, für das, was sie unter Kunst versteht. Und sie möchte ja so gerne sein wie Olga Desmond, du hast es vorhin schon angerissen. Sie möchte dieses Unangepasste, Mutige und wahrscheinlich ist es auch so simpel, dass sie auch einfach gerne so berühmt sein möchte wie Olga Desmond. Die ist damals durch Europa getourt, die hat in Spielfilmen mitgespielt, die war so bekannt, dass Kosmetikprodukte ihren Namen trugen. Also für ein junges Mädchen wie Lola muss diese Frau eine ungeheure Strahlkraft besessen haben.
Ja, kleiner Funfact vielleicht noch zu Olga Desmond, der gar nicht mal so fun ist. Laut Wikipedia hat sie bis 1964, das ist dann nach ihrer Bühnenkarriere, bis zu ihrem Tod mit 73 Jahren als Putzfrau in Ost-Berlin gearbeitet und hat ihren Lebensunterhalt versucht aufzubessern, indem sie Postkarten und Andenken aus ihren ruhmreichen Zeiten verkauft hat. Also ja, tragisch.
Ja, schade, dass wir uns heute an sie gar nicht mehr so erinnern. Ja. Ne? Anfang der 20er war Olga aber noch eine ganz große Nummer und in Völker sieht Lola offenbar den Mann, der ihr das auch ermöglichen kann. Als Nackttänzerin oder naturalistische Tänzerin wie Olga Desmond will sie also groß rauskommen und das soll sie tun für Völkers Gesellschaft der Freunde der Kunst. Ne? Mhm. Diese Gesellschaft, die er gegründet hat und zwar in der Joachimsthaler Straße 13. Mal Hände hoch, wer sich noch ans Kuhdorf erinnert.
Also vom Hörensagen.
Es war so eine wirklich unsägliche Großraumdisse in der Joachimsthaler Straße. Nummer 15. Also Lola Bach hat 75 Jahre vor mir zwei Häuser weiter getanzt. Darauf wollte ich hinaus.
Da hattest du deine große Zeit im
Kuhdorf. Da hatte ich meine große Zeit.
Schön.
Nur mit Seidenbändern behangen. Nein, ich war voll bekleidet. Und es war auch kein erlesener Kreis, vor dem ich aufgetreten bin. So soll es aber für Lola sein. Angeblich soll sie ja nur für Mitglieder von Völkers Gesellschaft tanzen. Mhm. Allerdings werden die sogenannten Mitgliedskarten für 50 Mark damals einfach in den umliegenden Kneipen verkauft. Also sitzen im Publikum am Ende nicht nur Freunde der Kunst, sondern auch jede Menge zwielichtige Figuren, die, dürfen wir mutmaßen, weniger an Lolas Choreografien interessiert waren, als einfach vor allen Dingen an nackter Haut. Mhm. Lola merkt das zunächst nicht, vielleicht auch, weil sie so bejubelt wird. Die Premiere soll ein riesiger Erfolg gewesen sein. Und eines geht aber keineswegs an ihr vorbei, nämlich, dass im Laufe der darauffolgenden Tage und Wochen Mädchen verschwinden, Tänzerinnen. Sie hat ja viele von ihren Tanznummern, waren Gruppennummern, sie hat die alle angelernt. Und die verschwinden eine nach der anderen. Erst Marleen, dann Yvonne, dann Mira. Und komischerweise, Dr. Völker scheint es überhaupt nicht zu jucken. Der sagt, die Leute haben ihr Geld bezahlt, du bringst jetzt die Nummer mit irgendeiner Tänzerin, Hauptsache sie ist nackt. Soll er genauso gesagt haben.
Dem geht's gar nicht um die Kunst, meinst du?
Möglicherweise geht es Herrn Völker doch nicht so sehr um die Kunst. Frei schreibt, dass Lola fortan auch in Völkers Wohnung für ausgewählte Freunde tanzen soll. Und dort tauchen dann angeblich auch ihre Kolleginnen wieder auf, jede am Arm eines anderen Mannes, ihren Herren, wie Lola es nennt im Gespräch mit Frei. Und es klingt danach, als hätte Völker diese Tänzerinnen an Männer vermittelt. Hört man die Anführungsstrichen? Vermittelt.
Also wie ein Zuhälter, meinst du?
So wie ein Zuhälter. Mhm. Und Lola erzählt Frei, dass sie das unglaublich aufgeregt hat, dass sie sich kaum beruhigen konnte in diesem Moment, als der Groschen dann einmal gefallen ist, mit wem sie es da zu tun hat. Und sagt, dass Völker ihr an diesem Abend das erste Mal ein weißes Pulver zur Beruhigung gibt. Willenlos ließ ich mich ins Bett bringen, von da an hatte er mich in der Hand. Wird sie von Dr. Erich Frei zitiert.
Also weißes Pulver, Kokain, er hat sie kokainabhängig gemacht und dadurch kam sie dann nicht mehr von ihm los.
So soll sie es Frei erzählt haben. Sie muss außerdem immer häufiger bei diesen Privatvorstellungen tanzen und wenn sie sich weigert, schließt Völker sie in ihr Zimmer ein und lässt sie erst raus, wenn die Entzugserscheinungen so groß sind, dass sie bereit ist, alles zu tun.
Das war Berlin der Weimarer Republik und das Koks.
Ja. Frei beschreibt die Situation in Berlin damals so, wie eine Epidemie hatte die Rauschgiftsucht in den Nachkriegsjahren um sich gegriffen. Wie viele habe ich bei meinen Streifzügen durch das nächtliche Inflations-Berlin gesehen. Da saßen sie vor einer Tasse Kaffee mit zitternden Händen und leeren, angstvoll suchenden Augen, zählten ihre letzten Geldscheine wieder und immer wieder und hofften, dass ein barmherziger Kokainschieber ihnen eine Prise zum halben Preis geben würde. Koks bitte gefällig. So raunte es, flüsterte es ringsrum, wenn man sich nach Anbruch der Dunkelheit durch das Menschengewühl der Straßen schob.
Also ich muss das jetzt mal noch mal genauer wissen. Regina.
Was möchtest du wissen?
Regina, du hast es schon in der letzten Folge so ein bisschen angedeutet, als wir über Schumann geredet haben, dass es in den Nachkriegsjahren so ein Koksproblem oder auch Kokskonsum gab. Kokain war in Mode damals, kann man das so sagen?
Ja, in der Tat. Das war eine Partydroge, fast so wie Ecstasy heute. Das konnte man aber nur in gewissen Gegenden kaufen. Und jetzt sind wir wieder mal am Kurfürstendamm. Die berühmtesten Umschlagplätze für Koks war Joachimsthaler Straße, Joachimsthaler Straße, Ecke Kudamm, auch so am Nollendorfplatz, Tauentzienstraße. Da, wo die Leute Geld hatten, da wurde am meisten gekokst und da wurde auch am meisten Kokain verkauft.
Das heißt, es war eine Droge der High Society, wenn man so will.
Es war in erster Linie eine High-Society-Droge, nicht zu vergleichen mit Morphium, was ja damals auch sehr verbreitet war. Und das kam eben durch die Kriegsversehrten, die ja nur mit einem Arm, einem Bein nach Hause kamen, die wirklich mit Morphium ihre Schmerzen ja irgendwie betäuben mussten. Morphiumsüchtige gab es auch, noch und nöcher. Aber Kokain, das war die eigentliche Party-Droge, die Droge der oberen 10.000 oder auch der Künstler.
Weißt du was? Ich finde das so interessant, dazu die Bonusfolge machen und dann später nochmal reden. Und dann können alle, die zuhören und wollen, noch ein bisschen mehr über Koks in der Weimarer Republik erfahren.
Lola wird von Völker mit Koks versorgt offensichtlich. Und ihre Hoffnung ist, dass wenn Dr. Erich Frey nur sie vor Gericht vertritt und Völker von einem anderen Anwalt, dass dadurch ihre Chancen steigen, dass sie nicht beide freigesprochen werden. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber sie hofft eben, dass Völker ins Gefängnis muss und sie nicht, weil sie darin angeblich den einzigen Weg sieht, von ihm loszukommen. Eine Sache, die wir an der Stelle unbedingt einmal sagen müssen: Es gibt keine weiteren Quellen, die belegen würden, dass Lola Bach von Völker zu irgendetwas genötigt worden wäre, zum Tanzen, zum Drogennehmen, zu irgendwas. Nur Erich Frey schreibt das in seiner Biografie. Normalerweise hätte ich gerne mehr Quellen, aber die haben wir in dem Fall nicht.
Es kann sein, muss aber nicht.
Genau, es muss nicht stimmen. Was definitiv passiert ist, sie wurden angeklagt und es kommt zum Prozess. Die Staatsanwaltschaft erhebt im Januar 22 Anklage gegen Lola Bach, Erich Völker und weitere Tänzerinnen des naturalistischen Balletts. Der Vorwurf: Erregung öffentlichen Ärgernisses und Gewerbevergehen. Interessanterweise ist es die gleiche Strafkammer, die erst kurz zuvor den Reigen-Prozess geführt hat.
Musst du mir genauer erklären, Reigen-Prozess?
Ist ein Theaterstück gewesen, der Reigen, ein Riesenskandal. Das Stück war am 23. Dezember 1920 erstmals in Berlin aufgeführt worden. Und es schildert, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, in 10 erotischen Dialogen die unerbittliche Mechanik des Beischlafs.
Okay.
Der allerdings selbst im Stück gar nicht gezeigt wird. Aber es war trotzdem ein großer Skandal. Der Prozess endet allerdings mit einem Freispruch für alle Beteiligten. Auch weil, und das finde ich sehr interessant, die Berliner Kunst- und Kulturszene sich dazu auch sehr lautstark verhält. Ne? Also im Sinne von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Das hat bei dem Stück Der Reigen hat das geklappt. Und Dr. Frey hat auch ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht auch Lola Bachs Ballett ähnlichen Support erhält. Darum stellt er auch gleich am ersten Prozesstag den Antrag, dass man öffentlich verhandeln soll. Das wird allerdings abgelehnt.
Okay.
Es ist dann doch zu dirty. ihm gelingt allerdings etwas anderes. Er verlangt eine In-Augenscheinnahme. Also mit anderen Worten, das Gericht soll sich den Nackttanz von Lola Bach selbst angucken.
Skandal.
Ja, und so heißt es am 29.01.2022 in der Zeitung Vorwärts. Das Gericht beschloss hierauf, am Montag um 12 Uhr in der Kleinkunstbühne Potpourri in der Bellevue-Straße eine unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindende Vorführung des Balletts zu veranstalten, zu der sonst niemand Zutritt hat. Ferner wurde beschlossen, dass sich die beteiligten Gerichtspersonen auch die öffentliche Vorführung des Balletts im Rahmen des 5-Uhr-Tees im Potpourri ansehen sollen.
Also die, ich wollte sagen, die Damen und Herren von der Justiz, aber nein, die Herren von der Justiz kriegen eine Privatvorstellung und sollen dann oder dürfen dann auch nochmal das sehen, was das echte Publikum zu sehen kriegt.
Ganz genau. Im Artikel heißt es weiter, es ist dies der erste Fall in der deutschen Rechtspflege, dass ein Gerichtshof nebst Staatsanwalt und den übrigen Beteiligten von Amts wegen an einer öffentlichen Theatervorstellung teilnimmt. Wir werden über diesen eigenartigen Lokaltermin berichten. War natürlich für die Presse auch ein schönes Ding, muss man mal so sagen.
Fortsetzung, wir werden weiter berichten, kauft morgen auch die Zeitung.
Ja, und es muss wirklich eigenartig gewesen sein. In dieser Privatvorstellung fürs Gericht wurde wohl sogar ein Richtertisch im Publikumssaal aufgebaut.
Absurd.
Ja, und alle Anwesenden, es waren zum Beispiel auch Zeugen dort, wurden ganz streng angewiesen, keinerlei Reaktion, also weder Beifalls- noch Missfallensbekundungen auf die Darbietungen zu zeigen.
Auch keine körperlichen Reaktionen.
Nein.
Nix.
Es muss auch schräg gewesen sein für die Tänzerin. Kein Applaus, kein gar nichts. Einmal vortanzen und nächste Nummer. Allerdings beschweren sich dann doch auch bereits am Vormittag in der Privatvorstellung einige Zeugen der Anklage. Die sagen nämlich, die Aufführung war jetzt doch gar nicht so unsittlich wie sonst. Sind also enttäuscht, dass da vielleicht dann doch ein bisschen sittlicher getanzt wurde. Einer von ihnen ist der Polizeiassistent Kubert, der im Mai des Vorjahres bei einer Aufführung war, um eben dem Vorwurf der Unsittlichkeit nachzugehen und das zu überprüfen und der einen ausgesprochen ausführlichen Bericht verfasst hatte. Es ist wirklich über Seiten, die Akten haben wir ja vorliegen, über Seiten schildert er bis ins kleinste Detail, was wie zu sehen war. Zum Beispiel, Zitat, bei einigen Tänzen waren die Tänzerinnen mit kleinen, 3 Finger breiten Schambinden aufgetreten, die sich bei jeder Bewegung verschoben. Der Schleierstoff war so durchsichtig gehalten, dass man die Schamhaare deutlich erkennen konnte.
Mir läuft ein wirklich unangenehmer Schauer über den Rücken, wenn ich mir vorstelle, wie genau er da hingeguckt hat, um diesen Bericht zu schreiben.
Mhm. Der Polizeikriminalassistent schreibt weiter, dass ich an solchen Geschmacklosigkeiten, die sich gerade zu einem Volkslaster herausbilden, nur Ärgernis nehmen kann, ist selbstverständlich.
Du sagst gerade Kriminalassistent. Regina, was ist eigentlich ein Kriminalassistent?
Also ein Kriminalassistent ist ein Kriminalbeamter, der noch nicht Kriminalkommissar ist. Aber das hatte insofern nicht so eine große Bedeutung, denn es gab in der Weimarer Republik einen enormen Beförderungsstau. Also Berlin war damals schon, ja man kann sagen, Berlin war damals schon arm, aber sexy. Die Stadt hatte kein Geld und konnte halt die höheren Gehälter für die Kriminalkommissare nicht bezahlen. Und es konnte durchaus sein, dass jemand, ja wenn er schon 45 war, immer noch auf der Stelle des Kriminalassistenten hockte, was natürlich auch zu einer enormen Unzufriedenheit innerhalb der Kriminalpolizei führte.
Also Berlin hatte kein Geld, um seine Beamtinnen und Beamten zu bezahlen, zu befördern. Da sind doch auch schon wieder... Oder
das habe ich das nicht schon mal gehört?
Parallelen zur Gegenwart. Regina, ich habe jetzt Beamtinnen gesagt, Kriminalassistentinnen. Gab es damals Kriminalassistentinnen? Weil bei Babylon Berlin gibt es ja Charlotte Ritter, die genau diesen Job macht.
Naja, also zur Zeit von Lola Bach gab es die noch nicht. Also Frauen waren meistens Fürsorgerinnen und sie halfen dann auch vielleicht bei der Aufklärung oder beim Verhör von Jugendlichen, von straffällig gewordenen Kindern, von minderjährigen Prostituierten. Aber eine weibliche Kriminalpolizei gab es erst seit 1928. In einigen deutschen Ländern auch schon ein bisschen früher. Aber dann setzten sich erst auch Frauen in der Kriminalpolizei durch. Und es war auch durchaus anerkannt. Aber meistens beschäftigten sie sich in der Tat, also mit Prostitution, mit Jugendlichen, dass sie nur in wichtigen Mordfällen ermittelten. So kann man sich das nicht vorstellen. Also Frauen waren doch noch nicht vollwertig bei der Kriminalpolizei zu dieser Zeit.
Ich glaube, wenn es Kriminalassistentinnen gegeben hätte, die hätten vielleicht auch einen anderen Blick auf Lola Bach gehabt.
Ja, möglicherweise. Also laut Ermittlungsakten waren es ausschließlich männliche Polizisten, die da zur Überprüfung des Nacktballetts geschickt wurden. Und zwar etliche, das fand ich auch so interessant. Die Ermittlungsakte hat über 100 Seiten. Und ich mutmaße, vielleicht hat sich auch der ein oder andere Kriminalassistent freiwillig gemeldet, um auch noch mal zu gucken.
Meinst du? Das ist eine infame Unterstellung, die du da Männern machst.
Es könnte sein, aber es waren wirklich viele da zur Überprüfung. Auffällig viele. Wobei es sicherlich auch ein Stück weit darum ging, zu beweisen, dass da auch wirklich jeder reinkam. Also es im Prinzip eine öffentliche Veranstaltung war und nicht eben nur für Völkers Kunstfreunde. Das war natürlich wichtig, um den Tatbestand des öffentlichen Ärgernisses auch zu erfüllen. Also wenn da keiner reinkommt, dann,
dann gibt's
kann sich auch keiner beschweren. Also es war wohl nicht so schwer, da reinzukommen in diese Vorstellungen. Und genau das sieht das Gericht schließlich auch als erwiesen an. Und auch freies Argument im Prozess, dass es sich um Kunst handle und ein nackter Körper niemals ein Verbrechen sein könnte. So wie Dr. Erich Frey das sagt, das überzeugt den Richter nicht. Lola Bach wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu einem Monat Gefängnisstrafe verurteilt. Und Dr. Völker wegen Gewerbevergehen, hatte wohl auch nicht alle nötigen Genehmigungen, zu 3 Monaten Haft. Die er allerdings, das war damals möglich, wenn man das Geld dafür hatte, in eine Geldstrafe umwandeln ließ. Frey beschreibt, wie er Lola Bach Monate später noch ein einziges und letztes Mal sieht, im Nachtlokal Weiße Maus in der Jägerstraße. Der Vorhang ging auf, sie bewegte sich schwerfällig. Das war kein Tanz mehr. Aus dem Publikum erste Pfiffe. Ausziehen, brüllten sie. Und 3 Tische weiter saß Dr. Erich Völker, schreibt Frey in seinen Memoiren.
Also, Lola ist ihm offenbar nicht entkommen.
Nein. Wie genau Lola Bachs Leben danach verlaufen ist, wissen wir leider nicht. Und auch die Information, wann sie verstorben ist, die war bisher nirgends hinterlegt. Das hieß überall immer nur verstorben nach 1930. Das konnte ich nicht ertragen. Das fand ich ganz schlimm. Und darum haben wir uns auf die Suche gemacht nach ihrer Sterbeurkunde und haben die tatsächlich gefunden. Lola Bach, die eigentlich Margarete Adolf heißt, stirbt am 10. Dezember 1944 im Alter von 47 Jahren an Unterleibskrebs. Und zwar, das ist ein bisschen Ironie der Geschichte, in einer Wohnung in der Joachimsthaler Straße 30, das ist das Haus gegenüber von dem Ort, an dem sie einst unter so tosendem Applaus ihre große Premiere feierte, als die naturalistische Balletttänzerin Lola Bach.
Das war der Fall von Lola Bach. Und wir haben, wenn ihr mögt, noch viel mehr im Petto. Deswegen abonniert uns in der ARD-Audiothek. Auf YouTube könnt ihr die Glocke abonnieren oder wo auch immer ihr uns hört, könnt ihr uns abonnieren, liken, kommentieren.
Würde uns sehr freuen.
Teilen, alles bewerten, 5 Sterne geben.
Ja.
Macht alles, was ihr machen könnt.
Nächstes Mal wird es wieder ganz anders. Es geht nach Kreuzberg. Im Engelbecken werden am laufenden Band Leichenteile gefunden. 23 Opfer insgesamt, alles Frauen. Es geht um die Bestie vom Schlesischen Bahnhof, der Fall Karl Grossmann. Natürlich wieder mit Regina Stürico. Vielen Dank für heute, Regina.
Danke, Regina.
Tschüss.
Macht's gut, tschüss.
Nächste Woche gibt es hier wie gewohnt eine neue Folge im Visier mit Uwe Madel und Elvira Siebert. Jana Falkenstein und Florian Prokop melden sich in 2 Wochen mit einem neuen Crime-History-Fall zurück. Crime History ist ein Podcast vom RBB. Produziert von Bose Park Productions. Moderation: Jana Falkenstein und Florian Prokop. Redaktion: Dörte Kaspari und Jörg Simon. Story und Recherche: Jelena Werner. Kamera, Ton, Schnitt: Kaha Gazarian und Alexander von Wagen. Producer: Bose Park, Sue Holder und Chris Guse. Produktionsleitung: RBB, Tatjana Wilms.